Bevor ich fortsetze über das Leben Elisa, möchte ich euch noch eine Biografie vorstellen, weil ich überzeugt bin, dass sie euch sehr helfen wird, das, was im ersten Vortrag so angeklungen ist, zu vertiefen und auch ganz praktisch zu erlesen. Und zwar eine Biografie über Hudson Taylor mit dem Untertitel Abenteuer mit Gott. Früher hieß dieses Buch Das Geheimnis eines siegreichen Lebens, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar geschrieben von seiner Tochter und seinem Schwiegersohn, die ihn begleitet haben in China. Und dieses Buch ist also einerseits eine Biografie über seinen Werdegang und seine Arbeit in China, aber was ich besonders schön finde, ist, dass die Prinzipien eines geistlichen Lebens besonders betont werden. Und Hudson Taylor, der hat auch diese Charakterzüge, die wir bei Elisa gesehen haben, wirklich vorgelebt als junger Mann. Wie er die Bibel studiert hat, sich Zeit genommen hat für den Herrn, wie er versucht hat, im Glauben zu leben, kann man sich auf Gottes Verheißungen verlassen. Das hat er mit 16, 17 Jahren ausprobiert. Er war sehr fleißig, er hatte gelernt, auf Gott zu vertrauen und auch ein sehr, sehr demütiger Mann. Gott hat ihn demütig gemacht und konnte ihn so dann auch in China gebrauchen. Ich möchte euch herzlich bitten, euch solche Biografien mitzunehmen, vor allem zu lesen, zum Sonderpreis von 3,90 Euro statt 9 Euro oder 8,95 Euro. Hat so 180 Seiten. Ihr werdet davon Gewinn haben. So, wir machen weiter in 2. Könige 2. Hier bin ich.
Sind Fragen aus dem Publikum zulässig?
Ja, selbstverständlich.
Also, nur Mut.
Ja, je provozierender, umso besser. Ne? Unterbrechen und,
genau.
Ja.
Rinder und schlachteten sie mit dem Geschirr der Rinder hat das Fleisch gebraten und das Geschirr verbrannt. Das sind ja plötzlich 11 Arbeitslose. Stehen jetzt hier auf dem Tablett. Was ist da mit denen passiert? Oder mit anderen Worten, was passiert mit den Menschen, die wir loslassen oder hinter uns lassen oder die wir verlassen, wenn wir eine Entscheidung für den Herrn treffen, mit unseren Freunden und so weiter, mit unseren Eltern,
ja.
Was passiert mit denen?
Aha.
Wie sollen wir da weiter erfahren?
Ja, soll ich jetzt eine Stunde darüber sprechen? Da ist ja ein Thema, da kannst du nicht in zwei Sätzen... Zwei Sätze nur zur Klärung, er hat nicht 24 Ochsen geschlachtet, sondern das Jochochsen, bei dem er stand. Zwei Ochsen, ein Joch. Und vor ihm waren die anderen 11 Joch, also die waren nicht arbeitslos, die konnten weiterarbeiten, die mussten sich nur einen neuen Hauptmann da wählen oder was. Ich hoffe, du hast eine vernünftige Übersetzung, nicht irgendwie so eine Übertragung, die dir was anderes suggeriert. Ja, also wenn man das oberflächlich liest, hat man den Eindruck, der hatte 24 Viecher vor sich. Aber das waren 11 Paare, die vor ihm waren, er war beim 12. Von hinten aus hat er dann geführt. Ich bin zwar kein Landwirt, aber anders kann ich mir schlecht vorstellen.
Also Martin Luther ist das bei dir auch akzeptabel?
Bitte?
Martin Luther ist bei dir akzeptabel?
Ja. Ja, waren ja zwei.
Die Joch.
Ja, Mehrzahl.
Ein Joch sind zwei Rinder. Ja, klar. Wo ist der Landwirt?
Ja, nee, der hat schon recht.
Wo war die inspirierte Übersetzung?
Also bei mir steht, mit dem Geschirr der Rinder kocht er das Fleisch derselben. Ja, aber ich denke, so. Der geistliche Hintergrund deiner Frage ist viel wichtiger, als dass wir uns hier streiten. War das nun 2 oder waren das 24? Wie gehen wir dann mit denen um, die wir zurücklassen? Und das ist nicht so leicht zu beantworten. Also hier meine ich, in der Geschichte lesen zu können, dass die Eltern offensichtlich in einer guten Beziehung zu dem Elisa gelebt haben, denn er geht ja zu ihnen zurück Und der Elia sagt ihm nicht, wie der Jesus einem Jungen macht, ich muss mich erst noch von meinen Eltern verabschieden und meinen Vater begraben. Da sagt der Jesus ja, wer die Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Offensichtlich war das hier nicht nötig, sodass die Eltern möglicherweise auch den Elisa unterstützt haben in seiner Aufgabe für den Herrn. Aber dass wir eine Verantwortung haben für unsere Eltern, für unsere Familien, für unsere Freunde, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das ist nicht das Thema, was hier behandelt wird. Aber das ist eine wichtige Frage. Aber wie gesagt, da müsste man lange drüber nachdenken, um da vernünftig darauf antworten zu können. Verzeih mir, wenn ich das dabei belasse. Ja, in der Pause. Gut. 2. Könige 2. Aber stellt Fragen, das ist immer gut. 2. Könige Kapitel 2, Vers 1 bis 15. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind gen Himmel auffahren ließ, da gingen Elia und Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich bis nach Bethel gesandt. Und Elisa sprach: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm: Weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt wegnehmen wird? Und er sprach: Auch ich weiß es, schweigt. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Und er sprach: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kam nach Jericho. Und da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen sie: Weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Und er sprach: Auch ich weiß es, schweiget. Und Elia sprach zu ihm: Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach dem Jordan gesandt. Und er sprach: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen hin und stellten sich gegenüber von Ferne. Und sie beide traten an den Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen, schlug auf das Wasser und es zerteilte sich dahin und dorthin. Und sie beide gingen hinüber auf dem Trocknen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: So möge mir auch ein zweifaches Teil von deinem Geist werden. Und er sprach: Du hast Schweres begehrt. Wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, soll dir auch so geschehen. Wenn aber nicht, wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe da, ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf den Himmel. Und Elisa sah es und schrie: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr. Und da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der von ihm herabgefallen war, kehrte um, trat an das Ufer des Jordan und nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug auf das Wasser und es zerteilte sich dahin und dorthin. Und Elisa ging hinüber. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, da sprachen sie: Der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie kamen ihm entgegen und beugten sich vor ihm zur Erde nieder. Ja, wir kämen jetzt eigentlich zu einem weiteren Kapitel, das uns etwas deutlich macht über das Geheimnis geistlicher Kraft. Und ich glaube, dass das ein ganz interessantes und auch ein ganz wichtiges Kapitel für uns ist. Nebenbei bemerkt, in 2. Könige 1 wird ein König beschrieben, ein König Ahas oder Ahasja, von dem wir lesen in Kapitel 1, Vers 17, er hatte keinen Sohn, also ein sehr tragisches Ende, er hatte keinen Nachfolger. In Kapitel 2 wird uns ein Prophet geschildert, kein König, aber er hatte nicht nur einen Sohn, sondern viele Prophetensöhne. Es ist ganz interessant, wie gerade die Söhne in den ersten Kapiteln in 2. Könige eine große Rolle spielen. Später kommt eine Witwe, die zwei Söhne hat, aber ihren Mann verloren hat. Und im selben Kapitel eine reiche Frau, der einen Mann hat, aber keinen Sohn. Also das Thema Sohn und Nachkommen, ganz wichtig in den ersten Kapiteln des zweiten Buchs Könige. Hier haben wir also den Propheten Elia und sein Ende und seine vielen Söhne. Auch hier möchte ich nochmal betonen, hier haben wir einmal also ein sehr schönes Bild von Lehrer und Schüler oder Jünger, ein Bild von Christus und seinen Nachfolgern, und ich hoffe, dass wir diese beiden Aspekte uns ein wenig ansehen. Als erstes wird uns hier mitgeteilt, dass der Herr den Elia im Sturmwind gen Himmel auffahren ließ. Und im Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass Elia davon wusste, dass er von dem Elisa getrennt werden würde, dass also sein letzter Tag hier angebrochen ist. Er weiß um den Tag seines Todes. Das ist sehr, sehr interessant. Denken wir an Isaak, von ihm lesen wir in 1. Mose 27, Vers 6, ich weiß nicht den Tag meines Todes. Er sollte zwar noch über 20 Jahre weiter leben, aber ihr wisst, dass er dann den Esau segnen wollte, vorher nochmal satt essen und trinken wollte. Ich weiß nicht den Tag meines Todes. Wie schade, wenn Gott uns nicht auch unsere Zeiten deutlich macht, auch wann wir abtreten müssen oder werden. Die Beziehung Elia zu seinem Herrn war so, dass Gott ihm deutlich machen konnte, dass sein Leben zu Ende ging. Er wusste um den Tag seines Todes. Nun, das bedeutet nicht, dass jeder von uns rechtzeitig genau weiß, wann er sterben wird. Sicherlich nicht. Aber ich denke schon, wenn wir nah mit dem Herrn leben, dann werden wir auch unsere Grenzen erkennen können. Und es ist tragisch, wenn wir als Brüder und Schwestern nicht wahrnehmen, dass unser Leben auch dem Ende entgegengeht und dass der Tag des Abschieds naht, es sei denn, dass der Herr vorher kommt, uns zu sich zu nehmen. Über Ephraim klagt Gott in Hosea 7, Vers 8 bis 9. Ephraim, auch ist graues Haar auf ihm gesprengt und er weiß es nicht. Das ist ein ganz interessantes Kapitel. Mit anderen Worten, Ephraim, du brauchst nur morgens in den Spiegel zu gucken. Du wirst alt und älter und die weißen Haare, die grauen Haare sind Vorboten des Todes, dein Leben geht zu Ende. Aber du weigerst dich, das wahrzunehmen. Also Gott versucht uns auch durch diese alltäglichen Dinge zu erinnern, dass unser Leben zu Ende geht und dass wir unser Leben überschlagen und auch rechtzeitig ordnen. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht lebendig werden, bleiben, das sagt der Herr dem König Hiskia. Hier also ein Mann, der vorbereitet ist, und das wünsche ich mir auch. Ich bin zwar immer am Fragen und Zweifeln, Herr, wünsche ich mir ein langes, ausführliches Sterbebett, sodass man Abschied nehmen kann, nochmal mit jedem reden kann, oder werde ich dich mehr ehren, wenn ich plötzlich bei einem Unfall umkomme und plötzlich nicht mehr da bin? Ich weiß nicht, ob ich den Herrn ehren werde durch ein langes Sterben. Ich fürchte, dass ich diese geistliche Reife nicht habe. Aber das wollen wir ihm überlassen, er weiß, was gut ist. Aber wir dürfen doch auch dafür beten, rechtzeitig, Herr, schenke, dass ich auch, wenn ich Abschied nehme, wenn meine letzte Stunde geschlagen hat, ich dich nicht verunehre. Das können wir ganz praktisch hier aus dieser Situation lernen. Und ich denke, das kann man beten, auch wenn man nicht unbedingt schon 65 Jahre alt ist wie ich, sondern das dürft ihr auch schon als junge Christen beten. Ich glaube, das heiligt unser Leben. Das verleiht unserem Leben doch auch irgendwie einen Stempel. Das, was klein ist, wird klein. Das, was groß und wichtig ist, wird uns groß. Und wir werden etwas aufmerksamer und verantwortungsbewusster unsere Tage zubringen. Er macht jetzt seine letzte Besuchsreise. Auf die können wir leider aus Zeitgründen nicht intensiv eingehen. Ich würde euch bitten, wenn ihr möchtet und Zeit habt, studiert einmal dieses Kapitel und auch diese verschiedenen Orte, die jetzt Elia mit Elisa aufsucht, die in der Bibel ja eine ganz große Bedeutung haben. Ich nenne die Orte Gilgal zuerst, Bethel, Jericho und den Jordan. Und ich möchte nur andeutungsweise etwas über diese Worte sagen. Gilgal, bekanntlich der Ort, wo die 12 Steine standen, die man aus den Jordan geholt und dort aufgebaut hatte und wo die Beschneidung des Volkes Israel stattgefunden hat, ein Bild vom Selbstgericht. Aber ausgerechnet in Gilgal standen inzwischen schon Götzenbilder, wie uns Richter 3, Vers 19 sagt. Also dieser ganz wichtige Ort im Leben vom Volk Israel, wohin sich auch Israel immer wieder zurückziehen musste, besonders auch die Kriegsleute, nach Gilgal lagerten sie sich, ist ein Bild wirklich von der Heiligkeit Gottes. Aber inzwischen hatte sich dieser Ort Gilgal leider verändert. Dort standen Götzenbilder. Bethel kennen wir von der Wortbedeutung Haus Gottes oder Gottes Haus. Ein Ort, wo sich die Gnade Gottes offenbart hat. Die erste Begegnung hatte dort Jakob, als er auf der Flucht war vor seinem Bruder und Gott ihm eine Verheißung nach der anderen gibt und seine ganze Gnade über diesen Mann, diesen verlogenen Mann ausschüttet und ihm die Sicherheit gibt, ich werde dich wieder zurückführen und Jakob ihm dann das Versprechen, das Gelübde ablegt. Haus Gottes, Gnade Gottes hat sich dort offenbart, aber dort stammen jetzt, wie wir schon gehört haben, die beiden Kälber und auch dieser eigenwillige Altar. Bethel also ein Bild von der Gnade Gottes, aber leider entartet in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Jericho, es war der Ort, wo sich der Oberste der Heerscharen, dem Josua, offenbarte. Ihr erinnert euch an diese Szene, bevor Jericho eingenommen war, stand plötzlich der Oberste der Heerscharen, wir können sagen der Jesus in Menschengestalt, und zeigte seine ganze Autorität und Macht. Und da sehen wir, wie also die Stadt Jericho, ein Bild von der Welt, unter dem Gericht Gottes steht. Und die Macht Gottes wird hier deutlich in Jericho. Aber auch Jericho, eine verfluchte Stadt, wurde in den Tagen Elias wieder neu aufgebaut. In Opposition gegen Gottes Anweisung. Gott hat damals gesagt, wer es wagt, diese Stadt wieder aufzubauen, wird es mit seinem jüngsten, ältesten Sohn bezahlen. Und genau das geschah dann in 1. Könige. Also ein Mann namens Hiel, eine geballte Faust gegen Gott, muss das dann auch erleben. Dann der Jordan, der Grenzfluss, das Land der Verheißung von der Wüste trennte, der Fluss des Todes. Dort waren auch 12 Steine in der Mitte des Flusses aufgebaut worden, aus Erinnerung an den Durchzug durch den Jordan. Ein Bild auch von dem Gestorbensein mit Christus und auch von der Absonderung von dieser Welt. Das waren die Orte, die Elia vor seinem Heimgang würde oder seiner Heimfahrt, könnten wir sagen, noch einmal aufsucht. Ein sehr schmerzlicher Gang sicherlich, sehr ernüchternd, aber doch auch ermutigend. Denn genau an diesen Orten kommen ihm die Prophetensöhne entgegen. Und das bedeutet, dass Elia nicht umsonst gearbeitet hatte, auch wenn er wenige Monate vorher noch gesagt hat, ich bin allein übrig geblieben, alle anderen haben mich verlassen. Gönnt Gott ihm doch hier einen Blick, etwas von der Frucht seines Dienstes zu sehen. Das finde ich sehr ergreifend hier. Er hatte nicht umsonst gearbeitet. Und man kann über ihn wirklich sagen, dass sein Leben Frucht gebracht hat. Von dem König Joram lesen wir in 2. Chroniker 21, Vers 20, er starb ohne vermisst zu werden. Ich denke, das ist das Schlimmste, was uns als Christen passieren kann, dass wir sterben und keiner vermisst uns, wir hinterlassen keine Lücke, da ist keiner, der irgendwie uns eine Träne nachweint. Das ist sehr, sehr traurig. Er starb ohne vermisst zu werden. Hier wird einer vermisst und als er Abschied nimmt hier von der Erde, kommen überall diese Söhne ihm entgegen und dann dieser eine Sohn, der dann schreit am Ende, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Wie wird unser Ende aussehen? Wir sehen, wie Elisa hier geprüft wird von Elia und ich bin mir nicht ganz sicher, was der Hintergrund dieser jeweiligen Frage ist, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Warum bittet Elia den Elisa zurückzubleiben? Warum möchte er hier den Weg alleine gehen? War das eine Prüfung, eine Versuchung für den Elisa? Fragte hier Elia, wie wird Elisa reagieren, wenn ich hier erst einmal vorgebe, allein diesen Weg zu gehen? Suchte Elia vielleicht die Einsamkeit? Das könnten wir gut verstehen, wenn wir seinen Charakter uns ein wenig ansehen. Ein Mann, der die Einsamkeit liebte, vielleicht wollte er auch alleine einsam sterben und keinen bei sich in der Nähe haben, ich weiß es nicht. Vielleicht war es aber auch ein Test, um die Liebe und Treue des Elisa zu erleben. Und ich finde es auch interessant, wie nicht nur der Elia den Elisa geprägt hat, sondern wie auch der Elia verändert wurde durch diesen jungen Elisa. Da müsste man auch mal drüber nachdenken. Dieser knorrige Elia, der sonst immer alleine war, Gott gefällt es, ihm am Ende seines Lebens, ihm einen jungen Bruder zur Seite zu geben. Man hat fast den Eindruck, dass dieser junge Bruder auch den Elia verändert hat. Und ich denke, so wird es immer sein, wenn wir als ältere Brüder und Schwestern die Nähe, die Gemeinschaft mit jüngeren Brüdern und Schwestern suchen, das wird auch uns positiv verändern. Elisas Reaktion ist sehr interessant. Als jetzt der Elia dem Elisa sagt, Vers 2, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt, da antwortet Elisa, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Wir haben in der ersten Stunde darüber nachgedacht, dass Elisa lernte, demütig, unterwürfig zu dienen. Und hier hat man oberflächlich den Eindruck, der ist hier nicht gehorsam. Der Elia möchte den Weg alleine gehen, er sagt ihm, bleibe doch hier. Aber er sagt jetzt auf einmal, kommt überhaupt nicht in Frage, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Hat der Elia vielleicht diese Bitte so ausgesprochen, dass Elisa daraus hörte, bleibe doch hier, denn er hat mich nach Bethel gesandt, dass vielleicht doch ein bisschen die Hoffnung drin mitschwang, ja, vielleicht geht der Elisa doch mit. Ich weiß es nicht genau, nur seine Reaktion ist hier ganz erstaunlich. Kein Gehorsam, sondern er macht deutlich, fast wie ein Schwur, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. War das ungehorsam? Oder sehen wir hier, wie Elisa erste eigenverantwortliche Entscheidungen trifft? Und ich glaube, dieser Punkt muss auch in unserem Leben kommen, wenn wir auch in der Nachfolge Jesu erstmal Unterwürfigkeit lernen, Gehorsam lernen, Disziplin lernen, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo wir eigene Entscheidungen treffen müssen, die hoffentlich nicht im Gegensatz zu unseren geistlichen Vätern und Müttern stehen, aber die deutlich machen, dass jetzt ein neuer Reifeprozess beginnt. Das möchte ich hier aus dieser Szene lesen. Man sieht, er kann jetzt eine Entscheidung treffen, unabhängig von Elia. Er beruft sie auf Gott an erster Stelle, Elia an zweiter Stelle. Also er sagt nicht, so wahr du lebst, sondern zuerst, so wahr der Herr lebt und du lebst. Er kann hier noch nicht sagen, was er später sagt. Der Herr, vor dessen Angesicht ich stehe, das braucht noch seine Zeit. Aber immerhin, der Herr steht hier an erster Stelle, Elia an zweiter Stelle. Aber diese Entscheidung, jetzt gegen den scheinbaren Willen oder Befehl zu handeln, distanziert ihn nicht von den Elia, sondern er sagt dabei, ich verlasse dich nicht. Mit anderen Worten, ich sage es ein bisschen platt und provozierend, ich bin dir jetzt mal nicht gehorsam, aber ich bleibe bei dir. Könnt ihr diese Spannung ein bisschen nachempfinden? Was muss das eine Freude gewesen sein für den Elia, dass er merkt, der Junge wird flügge, der trifft jetzt eine Entscheidung, der steht vor dem Herrn, aber das trennt ihn nicht von mir, sondern er bleibt bei mir. Und das wäre so mein großer Wunsch, auch gerade für die Jungen und Jüngeren unter euch. Ich denke, dass wir alle, die wir ein bisschen älter sind und für euch beten, dass wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir merken, Mensch, die entwickeln jetzt eigene Gedanken, Vorstellungen, die prüfen selbst, lesen der Bibel, treffen eine Entscheidung, sehen für sich einen bestimmten Weg. Aber das distanziert sie nicht von der älteren Generation, sondern im Gegenteil, man bleibt zusammen. Das wäre meine große Bitte, mein großer Wunsch auch für euch, die hier versammelt seid, dass wir Älteren das lernen, aber auch, dass ihr Jüngeren das lernt. Wenn ihr merkt, dass Gott euch besonders führt, dass ihr doch die Begleitung der älteren Generation nicht geringschätzt, sondern umso mehr die Nähe und Gemeinschaft mit ihnen sucht. Könnt ihr es nachvollziehen, was ich meine hier? Also in meiner Jugend war das leider nicht so, dass man da in unserer unmittelbaren Nähe Vorbilder hatte. Ich habe meine Vorbilder immer in Büchern gesucht und gefunden. Deswegen empfehle ich auch gerne Biografien. Aber ich denke, dass sich die Zeiten doch auch etwas geändert haben, dass ihr in eurer Umgebung auch Brüder habt und manchmal auch Eltern habt, die euch ein Vorbild sind. Und das ist gut, wenn man deren Nähe dann auch sucht. Ich habe leider in jungen Jahren, als ich für den Herrn brannte, sehr provoziert durch mein Auftreten und habe manchmal auch die ältere Generation verachtet und das war nicht gut. Ich denke, dass ich aufrichtig war darin und dass ich nicht unbedingt provozieren wollte, sondern mir ging es schon darum, dem Herrn zu folgen. Aber in der Haltung, wie ich es getan habe, ich bin nicht sicher, ob ich da sehr weise war. Auf jeden Fall war ich den älteren Brüdern damals in Schwelm nicht unbedingt da. Ich habe es ihnen nicht leicht gemacht, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Also hier ein wunderschönes Bild von einer Haltung eines jungen Bruders, der geistlich reifer wird, aber die Gemeinschaft sucht mit seinem geistlichen Lehrer. Als Abraham sieht, dass der Isaak entwöhnt wurde, was macht er da? Fiel er da in Depressionen? Nein, er macht ein großes Fest. Das finde ich ganz interessant. Also ein Zeitpunkt im Leben eines Vaters, noch viel mehr im Leben einer Mutter, Entwöhnung. Und die geschah damals nach mehreren Jahren, nicht wie das heute üblich ist. Das war für Abraham ein Anlass, ein Fest zu feiern. Der Junge wird größer, er wird langsam selbstständig, er braucht nicht mehr die Milch der Mutter. Das war ein Grund zur Freude. Das wünsche ich uns Älteren, dass wir, wenn wir merken, jüngere Geschwister werden reif, lesen die Bibel, hören auf die Stimme des Herrn, treffen Entscheidungen, dass wir uns dann auch heimlich freuen und ein Fest feiern und merken, jawohl, sie werden flügge, sie stehen so langsam auf eigenen Beinen, dass wir sie nicht bremsen oder zurückhalten oder runterdrücken, sondern sie in der rechten Weise dann begleiten. Das finde ich hier wirklich, ich hoffe, ich lese nicht zu viel zwischen den Zeilen, dass man das hier sehen kann. An den jeweiligen Orten tauchen dann die Söhne der Propheten, das sind also die Schüler, die Elia wahrscheinlich gehabt hatte in den verschiedenen Orten, die von ihm gelernt haben, hervor. Sie alle sind sehr gut informiert. Jedes Mal sagen sie, weißt du, zum Elisa hast, dass der Herr deinen Herrn über deinem Haupt nicht wegnehmen wird. Also wir wissen genau, dass der letzte Tag angebrochen ist, auch für diese Beziehung dieser beiden Männer, Elia, Elisa. Sie waren gut informiert, sie wissen viel, aber sie sind nur Beobachter. Sie haben Distanz zu Elia. Wir sehen bei ihnen keine Kraft und keine Vollmacht. Das wird auch in der nächsten Geschichte, die wir aus Zeitgründen nicht betrachten können, sehr, sehr deutlich. Und ich denke, diese Prophetensöhne sind ein treffendes Bild auch heute von vielen jungen Geschwistern, die vielleicht auch viel gelernt haben, in Bibelseminaren, auf Bibelschulen, auf Freizeiten, auf Konferenzen, wie auch diese, wie auch immer, aber deren Wissen nicht dazu geführt hat, dass ihr Leben wirklich verändert wurde und in einem Zustand war, um auch jetzt die Schritte gemeinsam zu tun. Und das ist meine Frage an jeden von euch. Wenn wir heute so zusammen sind, geht es darum, nur nette, interessante Details der Bibel kennenzulernen? Oder kann Gott das, was wir hier gemeinsam lesen und durchdenken, benutzen, um uns wirklich zu willigen, freudigen Nachfolgern zu machen? Wir haben heute sehr viele junge Leute, die durch Internet, durch Bücher, durch Literatur und CDs eine Menge Wissen angehäuft haben über die Bibel, aber leider so wenig oder so wenige, die das umsetzen in ihrem Leben. Und das ist der Gegensatz zwischen Elisa und den übrigen Söhnen der Propheten. Dann finden wir die Abschlussprüfung. Die beiden gehen miteinander, ich habe das ein bisschen betont beim Vorlesen, ein wunderschönes Bild, Vers 6 am Ende, und so gingen sie beide miteinander. Dann Vers 8, noch einmal, gehen sie beide hinüber auf dem Trocknen über den Jordan. Auch zum Schluss reden sie miteinander. Vers 11, sie gingen und im Gehen redeten sie, ein wunderschönes Miteinander. Aber dann kommt die Frage in Vers 9, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und ich denke, das war jetzt die Abschlussprüfung. Wenn vorher die Geschichten um Bethel, um Gilgal und Jordan vielleicht ein Test waren, jetzt kam die Abschlussprüfung. Elia gibt dem Elisa einen Wunsch frei und dieser Wunsch, den der Elisa jetzt ausspricht, wird deutlich machen, was er gelernt hat in der Nachfolge des Elia. Und ich glaube, das war für den Elia ein ganz entscheidender Punkt. Könnt ihr euch ein bisschen in seine Situation hineinversetzen? Er kann jetzt noch einmal ein kurzes Gespräch führen. Und er möchte jetzt wissen, Elisa, was ist in deinem Herzen? Was wünschst du dir für dein Leben? Was sind deine Herzensbewegungen? Was steckt in dir drin? Welche Ziele hast du? Worum geht es dir? Was hast du gelernt in der Nachfolge, im Zusammenleben mit mir? Ich glaube, dass solche Wünsche, wenn wir sie ehrlich aussprechen, offenbaren, wo unser Herz ist und wo unsere Motive sind. Wenn ich euch jetzt fragen würde, der Reihe nach, hier in der Öffentlichkeit, welchen Wunsch hast du? Welchen letzten ehrlichen Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Hätten wir alle natürlich nur fromme Wünsche, ganz klar. Denn in der Öffentlichkeit vor allen anderen, da wären wir alle sehr geistlich. Aber wenn man uns fragen würde, oder wenn deine Wünsche offenbar werden in deinen Träumen, da kommt oft etwas ganz anderes heraus. Also wenn ich euch erzählen würde, was ich diese Nacht an Blödsinn geträumt habe, ich habe mich dermaßen geschämt heute Morgen, mich gefragt, wie kann so etwas in meinem Kopf passieren? Was wird da deutlich aus meinem Leben? Aber diese heimlichen Wünsche, die zeigen, wo wir sind. Aber hier wird eine Öffentlichkeit gefragt und er sagt etwas, und da waren jetzt nicht das Fernsehen dabei und auch nicht 100 oder 200 Konferenzgäste, sondern nur der Elia, den gut kannte. Und wie wird hier der Elia zugehört haben? Der hat die Ohren ausgefahren, sage ich euch. Der war ganz gespannt. Was wird er antworten? Erinnern wir uns, dass diese Frage an manchen Stellen der Bibel auch gestellt wird. Die Söhne, die beiden Johannes und Jakobus, sie kommen auch einmal mit der Mutter und einmal persönlich zu dem Herrn Jesus und haben den Wunsch, einen letzten Wunsch, könnte man auch sagen. Der Herr sagt, was wünscht ihr? Ja, dass wir zur Rechten und zur Linken möchten in deinem Reiche. Der eine Außenminister, der andere Innenminister, so ungefähr. Davon träumten sie. Und da wird so deutlich, was in ihrem Herzen war. Sie hat nichts gelernt von dem, was der Jesus versucht, ihnen klarzumachen. Wer mir nachfolgen will, er nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst und folge mir nach. Sondern sie träumten bis kurz vor dem Tod des Herrn immer noch davon, in einem großen, wunderbaren Reich zur Rechten und Linken des Herrn regieren zu können. Schade. David dagegen, er hat einen Wunsch im Psalm 27, Vers 4, und da sagt er, eines habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn, um seine Herrlichkeit anzuschauen. Ist das nicht ein großer Wunsch? Das war der Wunsch im Herzen des David. Er wollte die Herrlichkeit des Herrn schauen. Und das war das eine Große, was er in seinem Leben suchte, auch wenn sein Leben leider auch ein bisschen auf und ab war, aber das war sein Motiv. Wie schön, wenn der Herr Jesus solche unter uns findet, die nach diesem einen trachten. Oder wenn wir an Mose denken, in 2. Mose 33, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Zu einem Zeitpunkt, wo das ganze Volk sich abgewandt hatte und das goldene Kalb angebetet hatte, da war einer da, der wollte nicht die Herrlichkeit des goldenen Kalbes sehen, sondern den Herrn selbst. Was muss das den Herrn erfreut haben, Gott im Himmel, dass einer da war, der keinen anderen Wunsch hatte, als ihn zu erkennen, wie das später auch Paulus sagt in Philipper 3, der auch nur diesen einen Wunsch hatte, danach strebte, den Herrn näher kennenzulernen, auch in seinen Leiden. Oder denken wir auch an Salomo, an diese wunderbare Bitte, ich bin nur ein kleiner Knabe, weiß nicht, außen noch einzugehen und ich muss ein Volk weiden und führen, gib mir doch ein weises Herz. Wie schön, wenn wir solche Wünsche haben. Was würdest du auf deinen Zettel schreiben, wenn du einen Wunsch frei hast? Nun, während der Elia jetzt ganz gespannt zuhört, was wird jetzt aus seinem Mund kommen, da kommt diese eigenartige Bitte, Vers 9b, so möge mir doch ein zweifaches Teil von deinem Geist werden. Was ist das für ein Wunsch? Was bedeutet das, ein doppeltes Teil? Manche meinen beim oberflächlichen Lesen, er wollte doppelt so viel Geist oder Heiligen Geist haben wie Elia, aber das ist hier mit Sicherheit nicht gemeint, sondern hier denkt angesichts der Prophetensöhne Elisa an ein Gesetz der Erbfolge. Und da steht in 5. Mose 21, Vers 17, dass der Erstgeborene immer das doppelte Teil bekommt von dem, was die anderen Söhne bekommen. Können das nachvollziehen? Wenn aus hier zu verteilen war, 5 oder 10 Söhne da waren, der Erstgeborene bekam das Doppelte. Und darum geht es hier. Das ist auch so eine Anspielung von Elisa. Er sagt, ich bin ja im Grunde dein Erstgeborener, der dir am nächsten steht. Und ich habe eine große Aufgabe vor mir. Wenn ich dir nachfolgen soll, deinen Mantel später aufnehmen soll, den du mir schon einmal symbolisch übergeworfen hast, für diese große Aufgabe brauche ich das doppelte Teil. Ich kann in meiner Kraft, die ich bisher habe, da kann ich das nicht erfüllen. Ich brauche das doppelte Teil. ich bin dein Erstgeborener. Er sah seine große Aufgabe und seine Bedürftigkeit. Und dann kommt die Antwort von Elia, die auch sehr seltsam ist: Du hast Schweres begehrt. Also zunächst einmal glaube ich, dass der Elia innerlich gejubelt hat, dass der Elisa nicht irgendwie um materielle Dinge hier bittet oder ein langes Leben oder sonst was. Das hat der Herr ja auch dem Salomo gesagt, weil du dies getan hast und gesagt hast und nicht um ein langes Leben, um Reichtum und so weiter gebetet hast. Ich werde dir ein weißes Herz geben, das andere noch dazu. Wie wird hier der Elia gejubelt haben, dass der Elisa unter seiner Prägung keine anderen Wünsche hat als Kraft, Ausrüstung für den Dienst. Und jetzt kommen wir zum Kernthema. Wo liegt das Geheimnis dieser geistlichen Kraft, die wir dann später im Leben des Elisa sehen? Und wo liegt das Geheimnis geistlicher Kraft auch in unserem Leben? Du hast Schweres begehrt. Warum schwer? Ja, weil kein Mensch und auch kein Prophet Geistesfülle und geistliche Kraft und Vollmacht vermitteln kann. Auch wenn die Charismatiker das behaupten, jetzt könnte ich euch manche Geschichten erzählen von Benny Hinn und Reinhard Bonnke, die darin kein großes Problem sehen, die blasen einfach durchs Mikrofon oder fragen, wer von euch will den Heiligen Geist haben? Dann melden sich die, da alle recht sind, und sagen, wir, und dann pustet er einmal ins Mikrofon, empfängt Heiligen Geist, und alles ist am Jubeln, fällt auf den Rücken und oder geht durch die Reihen und haucht die Leute von Person zu Person an, so wie der Herr seine Jünger angehaucht hat, empfangt Heiligen Geist. Das ist fürchterlich, aber die Leute bilden sich ein, dass Gott ihnen die Autorität gegeben hat. Nein, wir können nicht durch irgendwelche Praktiken und Methoden Geisteskraft und Geistesfülle vermitteln. Das geht nicht. Du hast etwas sehr, sehr Schweres begehrt. Menschen können dir diese Fähigkeit nicht übertragen. Aber worin liegt das Geheimnis geistlicher Kraft? Und das wird deutlich in dem, was er dann sagt. Wenn du mich sehen wirst, wann ich von dir genommen werde, so soll dir also geschehen. Wenn nicht, wird es nicht geschehen. Was heißt das mit anderen Worten? Lieber Elisa, wenn du in dem Moment mich siehst, wenn ich von dir genommen werde, dann kriegst du die Kraft. Dann wirst du das Doppelte an Geist bekommen. Was musste jetzt Elisa tun? Wenn er geistige Kraft haben wollte, musste er unverrückt, ohne Unterbrechung, immer auf den Elia schauen, denn er wollte den Moment ja nicht verpassen, wenn er von ihm genommen würde, wenn Gott ihn entrücken würde, würde in den Himmel. Und so wird also der Elisa, wenn ich mir das richtig vorstellen kann, beim Reden, beim Gehen, immer mit einem Auge auf den Elia geguckt haben, denn er wollte den Moment ja nicht verpassen. Was heißt das also? Was ist das Geheimnis geistlicher Kraft? Sich durch nichts abbringen lassen, um ja, auf den Herrn zu sehen, seine Person vor Augen zu haben und sich durch nichts ablenken lassen, ihn einprägen, ihn beobachten, ihn sehen. Ich glaube, dass das die Lektion ist, die wir für uns aus dieser Szene hier lernen können. Das ist der Weg, geistliche Kraft zu gucken. Wer auf sich selbst schaut und immer in den Spiegel schaut, der wird Depressionen kriegen. Wer auf andere schaut, der wird auch nicht besonders glücklich werden. Manche, wenn sie in den Spiegel gucken, werden auch hochmütig, das kann auch sein, je nach Charakterveranlagung. Aber ich denke, wenn wir auf den Herrn schauen, seine Herrlichkeit anschauen, 2. Korinther 3, Vers 18, mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Das ist das Geheimnis geistlicher Kraft. Deswegen meine Bitte an euch und mein Appell an mich selbst, studiere das Leben des Herrn. So wie der Elisa hier nur einen Wunsch hatte, Elia im Auge zu haben, ja, so lese Gottes Wort und vor allem die Evangelien, um dir das Leben des Herrn, seinen Wandel, wie wir sagen, sein Leben unter den Menschen, sein Leben mit dem Herrn, sein Gebetsleben, sein Umgang mit Menschen, seine Einstellung zum Geld, seine Einstellung zur Zeit, präg dir es ein, schau ihn dir an und das wird dich verändern und das wird dir geistliche Kraft geben für die Aufgaben, die der Herr dir geben wird. Ich pflege neben der täglichen Bibellese fortlaufend von Mose bis Offenbarung parallel immer wieder die Evangelien zu lesen, um mir das Bild des Herrn einzuprägen. Das kann dahin führen, dass das sehr mechanisch wird, aber Da sollten wir dann auch beten, Herr Jesus, auch wenn ich das zum 100. Mal lese, ich möchte von dir lernen, ich möchte dein Bild, dein Vorbild einprägen, wirklich in meinen Kopf und in mein Leben und so auch im Bewusstsein deiner Gegenwart mein Leben zu gestalten. Ich denke, dass der Herr das segnen wird. Ich hoffe, ihr könnt dieses Prinzip nachvollziehen. Also auf den Herrn schauen, nicht auf dich selbst, auf deine Schwachheiten oder auf deine eingebildeten Fähigkeiten, sondern schau auf den Herrn. Das wird dich klein halten, demütig halten, aber das wird dich verändern in sein Bild. Ihr kennt wahrscheinlich diese schöne, nette Geschichte, die man erzählt von Diogenes und Alexander dem Großen. Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte hatte er vor Christus gelebt. Alexander der Große, mit 29 Jahren, 30 Jahren ist er gestorben. Ein gewaltiger Heerführer, ein genialer Mensch, auch ein Mann, der viel philosophiert hat. Seinen Kriegszügen hat er immer ein paar Philosophen bei sich gehabt, weil er sich für alles interessierte. Damals ein Weltherrscher, könnte man sagen. Und weil er so interessiert war, wollte natürlich auch Diogenes kennenlernen, diesen bekannten Philosophen in Alexandria in Oberägypten, der, wie wir alle wissen, in einer Tonne lebte. Also ein sehr interessanter Mann, weltbekannt. Und Alexander freute sich dann auf diese Begegnung. Endlich war er in Ägypten und hatte die Gelegenheit, diesen Diogenes kennenzulernen. Und dann entfaltet sich ein Gespräch, er stellt Fragen, Diogenes antwortet und der Alexander ist dermaßen fasziniert von der Weisheit dieses Philosophen, dass er, wie schon in der Vergangenheit öfter gesagt hat, also bis zur Hälfte meines Reiches, du hast einen Wunsch frei, wünsch dir, was du willst, wenn ich eben kann, möchte ich den Wunsch erfüllen. Natürlich erwartete er, dass jetzt der Diogenes aus seiner Tonne aussteigen würde, um sich all das genehmigen zu können, was er vielleicht vermisst hat. Dann hat der Diogenes etwas überlegt, ein paar Minuten Schweigen, und der Alexander hört auch ganz genau hin, was wird er sich jetzt wünschen. Und dann sagt der Diogenes so mit anderen Worten, Alexander, du Großer, ich habe eine große Bitte an dich und ich hoffe, du kannst sie mir erfüllen. Alexander hört, was kann ich dir geben? Dann sagt der Diogenes, rück bitte 3 Schritte zur Seite, denn du stehst mir in der Sonne. Stellt euch das mal vor, wie bettelarm muss sich der Alexander vorgekommen sein bei dieser Antwort. Da stand er mit seinen gefüllten Geldtaschen und da bittet ihn der Diogenes, bitte mach Mücke, mach Platz, ich möchte weiter von der Sonne beschienen werden. Ist das nicht ein schönes Bild für unser Leben? Wie viele Angebote kommen da auch? Also sind alles Dinge, die sich zwischen dem Herrn, der Sonne des Lebens und dir und deinem Herz stellen möchten. Wenn das auch unsere Bitte wäre, Herr Jesus, entferne alles aus meinem Leben, wenn es ein Alexander der Große ist. Ich möchte in deiner Gegenwart, ich möchte auf dich sehen können, deine Herrlichkeit, deine Wärme, die soll mich beleuchten, mein Leben füllen. Ich glaube, dass der Herr diese Bitte erfüllen wird. Ich denke, das ist ein schönes Beispiel für das, was sich hier im Leben von Elisa und Elia abspielt. 4-mal lesen wir in den folgenden Versen diese kurze Bemerkung, dass sie miteinander gehen oder miteinander reden. Ist das nicht eine schöne und gesegnete Gemeinschaft zwischen alt und jung? Ein alter Prophet, der bereit ist abzutreten, nicht bitter ist, wenn er zurückschaut auf sein Leben. Wie viele alte Brüder kenne ich, die sich nicht mehr freuen können, die nur mit Bitterkeit über ihre Gemeinde sprechen oder über ihre Vergangenheit, immer nur am Meckern sind oder am Klagen sind. Aber hier ein Mann, der abtreten kann, ohne dass er irgendwie von Bitterkeit geprägt ist. Und ein junger Mann, bei dem wir keine Arroganz sehen, hoffentlich ist der Alte bald weg und ich habe freie Fahrt, sondern der bei ihm bleibt, seine Nähe sucht und um nichts also alles versucht, um bei ihm zu bleiben, sich nicht abhalten lässt durch irgendwelche Dinge. Ich wünsche euch und mir, dass wir solche Beziehungen untereinander haben, dass man gerne abtreten kann, wenn Gott uns ruft, ohne irgendwie herabblickend oder verbittert auf andere zu schauen, bereit, wirklich freudig abzutreten, als eine reife Frucht für die Ewigkeit und dass wir als oder ihr als Jüngere ohne arrogant zu sein, ohne jetzt der älteren Generation etwas Schlechtes zu wünschen, miteinander diesen Weg geht. Dann lesen wir Vers 8. Entschuldigung, lesen wir in Vers 12. Nachdem geschildert wurde, siehe da, ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie voneinander trennten. Elia fuhr im Sturmwind auf den Himmel, also ein ganz gewaltiges Schauspiel, wahrscheinlich eindrücklich für den Elisa, unfassbar, was hier geschieht, auch das hätte er sich ja nie vorgestellt, wie das geschehen würde. Feurige Wagen und Rosse von Feuer und im Sturmwind auf den Himmel, das passt ja alles, diese Elemente zu dem Leben von Elia. Und dann steht da nur ganz einfach Vers 12, und Elisa sah es. Und was macht er dann? Schreit er Juhu, fällt er aus in einen Jubelruf, einen Triumphruf. Ich habe ihn gesehen und damit ist mir das Erbe sicher, das doppelte Teil. Nein, er schreit, mein Vater, Wagen Israel und seine Reiter. Er dachte nicht an das, was ihm jetzt werden würde. Er dachte überhaupt nicht an sich, sondern er dachte nur an das, was er verliert. Er verliert hier einen geistlichen Vater. Sein persönlicher Verlust. Und er denkt an den Zustand Israels, Wagen Israels, damit sind die Kampfwagen gemeint. Mit anderen Worten, was wird aus Israel werden, wenn dieses Schlachtross Elia nicht mehr da ist? Welch ein Verlust für ihn persönlich und welch ein Verlust für das Volk Israel, für das Volk Gottes, wenn der Elia nicht mehr da ist. Mein Vater, hast du einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter? Wie oft habe ich junge und auch etwas ältere Brüder gefragt, letztens noch vor 14 Tagen einen sehr bekannten Bruder, wie man sagt, im Werk des Herrn, viele Bücher geschrieben. Ich habe ihn gefragt, hast du eigentlich einen Bruder, der dich begleitet, der dir schon mal Fragen stellt? Was macht dein Bibellesen, dein Gebetsleben? Er guckte mich ganz groß an und sagte, nee, habe ich nicht. Ist das nicht tragisch? Hast du einen, der auf dich achtet, der für dich betet, der dir auf die Finger guckt, dein Leben besieht und dir auch mal unangenehme Fragen stellt? Mein Vater, das war Elia dem Elisa. Wie schön, wenn wir Väter und Mütter in Christus haben, die für uns beten, die sich Sorgen machen um unser Leben. Und dieser Elisa, der einen geistlichen Vater hatte, wird später im Leben ein geistlicher Vater für andere. Und als Elisa stirbt, so Gott will, werden wir morgen darüber nachdenken, da kommt ein König zu ihm ans Sterbebett und als dann Elisa stirbt, dann sagt der König, mein Vater, Wagen Israel und seine Reiter. Also der, der einen Vater hatte, wurde zu einem Vater für andere. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass wir so miteinander umgehen und leben, in solchen Beziehungen leben, dass wir einander wirklich Väter und Mütter sein können. Dass wir das hier aus dieser Begegnung mit Elisa und Elia lernen. Und er sah ihn nicht mehr, Vers 12 am Ende. Elia ließ seinen Mantel zurück, ein Symbol für den Auftrag, den Elisa jetzt hatte. Seine ganze Autorität als Prophet wird er deutlich. Elia hinterließ kein Erbe, keine Krone, sondern ein Vorbild. 1. Petrus 2, Vers 21. Der Jesus hat uns auch ein Vorbild hinterlassen, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Das war das Erbe, das Elia hinterlassen hat. Was werde ich hinterlassen unseren Kindern, unseren geistlichen jungen Brüdern und Schwestern? Was konnten sie von mir sehen? Was hinterlasse ich? Wie schön, dass der Mantel zurückbleibt, das Vorbild des Propheten, wir würden sagen, das Vorbild des Herrn. Das vermisse ich in unseren Versammlungen sehr, dass wir so wenig über das Leben des Herrn nachdenken und predigen. Sein Vorbild, das muss sich in uns einprägen, unser Leben bestimmen. Nachfolge Christi, dieses berühmte Buch von Dietrich Bonhoeffer, von ihm ist jetzt auch eine ganz neue Biografie erschienen. Oder denken wir an die Bücher von William MacDonald, der uns etwas näher steht. Wahre Jüngerschaft oder seiner Spur folgen, das liegt auch dort auf dem Büchertisch. Gut, wenn wir solche Bücher haben, die uns daran erinnern, wie der Herr gelebt hat, sodass wir auch ein Vorbild haben, eine Spur, in die wir eintreten können. Eine weitere Folge, da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Er wollte jetzt nur noch in dem Mantel des Elia gesehen werden, nicht mehr in seinen eigenen Kleidern. Er gibt seine, ja, seiner Persönlichkeit auf, könnte man fast sagen, seine Identität. Er möchte nur noch, würden wir heute sagen, in Christus gesehen werden, will das anwenden auf den Herrn. Aber er zerreißt seine Kleider. Das finde ich auch wieder typisch für Elisa. Seine Radikalität fing an mit Fleiß, mit Entscheidungskraft und dergleichen mehr. Und das haben wir jetzt hier wieder. Er legt es nicht nur ab, sondern er zerreißt es. Das heißt, für weiteren Gebrauch ungeeignet. Er hängt es nicht in den Schrank für ein Doppelleben, wie ich das jahrelang gemacht habe. Sonntags brav in der Versammlung mit der Bibel unterm Arm. Potschnitt, wie das damals üblich war, und jeder meinte, ich wäre ein Musterknabe an Gehorsam und an Liebe zum Herrn, aber ich hatte mein zweites Kleid im Kleiderschrank und das fing dann abends, Sonntagabends um 12 Uhr oder um 10 Uhr an. Dann fing die Woche, für mich war der Sonntag der schlimmste Tag in der Woche. Ab Sonntagabend, da ging es dann wieder los, hatte mich daran gewöhnt, ein Doppelleben zu führen. Hier ein Elisa, kein zweites Kleid, sondern Eindeutigkeit nur noch im Mantel des Elia. Und dann wird die Fackel weitergetragen. Er schlägt auf den Jordan, er lebt, wie Gott sich zu ihm bekennt. Und er braucht auch keine Reklame für sich zu machen, sondern da lesen wir, dass die Propheten, die gegenüber von Jericho waren, haben das alles beobachtet. Die sagen, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie beugten sich vor ihm nieder. Ist das nicht interessant? Ich frage mich oft, woran haben wir erkannt, dass der Geist des Elia jetzt auf Elisa war? Nur an der Tatsache, dass er auf den Jordan geschlagen hat? Warum werfen sie sich vor ihm nieder? Das heißt, sie anerkannten seine Autorität. Sie waren ihm gehorsam. Das wird auch in den folgenden Versen dann deutlich. Woran lag das? Elisa brauchte keine Reklame für sich zu machen, brauchte ihm keine Geschichten erzählen, wer er alles ist, was er getan hat für den Herrn, wie sich Gott zu ihm bekannt hat und dergleichen mehr. Nein, geistliche Kraft, geistliche Reife empfiehlt sich selbst. Wir brauchen nicht für uns Reklame machen. Bitte merkt euch das. Sondern wenn wir mit dem Herrn leben, dann werden andere das auch feststellen und werden sich entsprechend verhalten. Das, finde ich, kann man auch hier aus dem Leben von Elisa lernen. Ja, damit haben wir auch unsere Zeit schon wieder um 5 Minuten überzogen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und ich hoffe natürlich vor allem, dass wir das eine oder andere aus dieser sehr schönen und tiefgehenden Geschichte, die viel mehr noch enthält, mitnehmen in unser Leben. Danke für eure Geduld und jetzt wünsche ich euch ein gesegnetes Mittagessen und hoffentlich auch nützliche Gespräche. Ein Fußballspiel ohne Knochenbrüche, mit viel Freude. Und dass da auch die ältere Generation dabei ist und den anderen jüngeren Beine macht.